schmieren? Das ist doch was für Kinder. Ich bin doch schon braun. Ich brauche mich doch nicht mehr eincremen. Nein, bitte nicht den 50er Faktor. Davon kriege ich doch gar keine Farbe. Kommen euch solche Sätze bekannt vor? Dann solltet ihr in der folgenden halben Stunde sehr genau zuhören. Denn all diese Mythen rund ums Thema Sonnenschutz stimmen nicht. Und wir erklären euch, warum das so ist. In der neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße euch ganz herzlich zum Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und ganz herzlich begrüße ich auch unsere heutige Expertin, das ist Frau Professorin Erika Richtig. Sie ist Fachärztin für Dermatologie, sie hat das Fachgebiet Dermato-Onkologie, was sie zur Spezialistin für Hautkrebs macht und sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Österreichischen Krebshilfe. Frau Professorin Richtig, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit.
Frau Magister Krause, herzlichen Dank für Ihre Einladung.
Ich habe eingangs schon einige der Mythen genannt, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Starten wir mit dem Klassiker, den ich auch innerhalb meiner Familie in jedem Urlaub wieder zu hören kriege. Nämlich, wenn ich mich mit Sonnenschutzcreme einschmiere, dann werde ich doch nicht braun.
Eine Sonnencreme oder eine Sonnenpflege mit einem hohen Lichtschutzfaktor, wie zum Beispiel Lichtschutzfaktor 50, hindert nicht daran, braun zu werden, sondern hilft, eine allmähliche, schönere und länger anhaltende Bräune aufzubauen. Außerdem schützt Sonnencreme nicht nur vor dem Sonnenbrand, sondern auch vor der Hautalterung. Denn auch mit dem Sonnenschutz bildet sich Melanin. Und der Grund ist, dass die Sonnencreme als Filter wirkt und nicht als Sunblocker. Egal wie hoch der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme ist, sie kann die Haut nie hundertprozentig vor Sonnenstrahlen schützen.
Da sind wir dann eh schon beim nächsten Mythos, den ich mitgebracht habe, nämlich diese Angst, ist auch eine Erfahrung aus meiner Familie, diese Angst vor dem Lichtschutzfaktor 50, so als wäre das quasi nur was für Kinder, also als Mythos formuliert, Lichtschutzfaktor 50, das brauchen doch nur Kinder. Ich als Erwachsener verwende maximal Lichtschutzfaktor 30. Was sagen Sie dazu?
Da muss man ehrlicherweise sagen, nur wer richtig eingecremt ist, hat einen ausreichenden Schutz. Also man sollte sich weniger auf die Zahlen 50 oder 30 konzentrieren und einfach überlegen, was ist der beste Schutz für mich. Und der einfachste und wichtigste Schutz ist die Bekleidung. Und einschließlich Bekleidung, einschließlich Kopfbedeckung ist die einfachste und wichtigste Form des Sonnenschutzes. Wichtig ist natürlich auch, dass man eine Sonnenbrille zum Schutz der Netzhaut verwendet und auch des gesamten Auges. Richtiger Sonnenschutz, das ist das Entscheidende bei diesen Lichtschutzfaktoren. Und entsprechend dem Hauttyp, und da gibt es 6 verschiedene Hauttypen, die man nachschauen kann, dass man sich richtig einordnet. Und am wichtigsten ist entsprechend seinem Hauttyp das richtige Sonnenschutzpräparat aufzutragen. Am besten in der Früh, auf jeden Fall aber 30 Minuten vor Aufenthalt in der Sonne. Das ist wichtig, damit der Filter seine optimale Wirkung entfalten kann. Vor allem ist es auch wichtig, sich nach dem Baden oder wenn man stärker geschwitzt hat, regelmäßig einzucremen, um die Schutzwirkung zu erhalten. Entscheidend ist auch die Menge. Mhm. Viele Menschen nehmen vielleicht einen höheren Lichtschutzfaktor und dann sparen sie. Ja? Die EU empfiehlt 2 Milligramm pro Quadratzentimeter. Auf die gesamte Hautoberfläche hochgerechnet ist das ungefähr die Menge von 6 Teelöffeln. Einer fürs Gesicht, einer für die Arme, einer für Brust und Bauch, einer für den Rücken sowie je eines für jedes Bein. Okay. Es ist also auch die Menge ganz wichtig.
Wenn man jetzt gerade keinen Teelöffel dabei hat, kann man sich das irgendwie vorstellen, wie viel Sonnencreme das wirklich sein soll? Also sollte man einen weißen Schimmer zum Beispiel auf der Haut sehen oder sowas, wenn man eingeschmiert ist? Also kann man das irgendwie...
Nein, ich würde rein nach der Menge gehen, denn okay. Der weiße Schimmer, den Sie ansprechen, hängt vielfach davon ab, ob ich einen physikalischen oder ob ich einen chemischen Sonnenschutz verwende. Das ist kein wirklich hilfreiches Tool, um zu sagen, ich habe genug.
Okay, aber das heißt, so eine kleine Lacke in der Hand soll es auf jeden Fall sein.
Korrekt, perfekt.
Verstehe. Ja. Weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, vielleicht fällt mir jetzt gerade ein, physikalischer Lichtschutz versus chemischer Lichtschutz. Gibt es da Vorteile, Nachteile? Was ist besser? Kann man das pauschal sagen?
Physikalische Filter haben das, was Sie sagen, so ein bisschen einen weißen Weißeleffekt, weil sie das Licht reflektieren. Mhm. Das sind auch diese Lichtschutzfilter, die für die Kinder empfohlen werden. Die also auch die strengen EU-Zulassungen durchlaufen müssen, chemische Filter absorbieren. Und es kann dann wirklich jeder für sich entscheiden, was er in dem Moment braucht. Bin ich am Meer, brauche ich einen wasserfesten? Okay. Bin ich am Berg, ist es dort sehr kühl, brauche ich etwas Fettigeres? Okay. Also da ist schon entscheidend, wie immer gilt, ich muss das nehmen, das für mich passt.
Verstehe.
Und nicht das, was ich angebraucht im Bad finde.
Das ist ein guter Hinweis. Ja, kommen wir zum nächsten Mythos, würde ich sagen. Da habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich einmal braun bin, dann brauche ich doch keinen Sonnenschutz mehr, weil dann ist meine Haut quasi ja eh schon abgehärtet. Stimmt das?
Abgehärtet klingt so. Die Bräune ist ein Schutzmechanismus und weist auf eine Schädigung der Haut hin. Das ist nicht ein Schönheitsideal, sondern das ist ein Schutzmechanismus, der uns signalisiert, hoppla, da ist bereits etwas passiert durch die UV-Strahlung. Und obwohl sich unsere Haut bis zu einem gewissen Grad selbst vor der Bräunung, vor der Sonne schützen kann, ist der dabei entstehende körpereigene Schutz extrem gering.
Okay.
Für gewöhnlich oft nur unter Lichtschutzfaktor 6.
Lichtschutzfaktor 6 nur.
Das heißt, okay, eine Sommerbräune schützt deshalb nicht ausreichend vor der Sonne und beständiger Sonnenschutz ist natürlich auch während des gesamten Urlaubs bzw. der gesamten Zeit in der Sonne wichtig. Eben im Hinblick auch auf die durch die UV induzierten Mutationen, Hautalterung etc.
Genau. Vielleicht ist das jetzt ja ein guter Punkt, um auf das Thema Hautalterung kurz einzugehen. Das klingt so, Hautalterung klingt so abstrakt, aber das heißt, je mehr Sonne, desto mehr Falten. Kann man das so auf den Punkt bringen?
Ja. Es gibt das sogenannte Extrinsic Aging, das heißt einen Alterungsprozess, der durch Umweltfaktoren beeinflusst sind und ein Intrinsic Aging, das ist das natürliche Altern. Und ich zeige das meinen Patientinnen und Patienten sehr gerne, indem ich die Unterarmrückseite zeige, wo man Hautalterung sieht und dann die Unterarminnenseite. Die Unterarminnenseite ist meistens weiß mit einer schöneren Haut, wo man klar erkennen kann, das ist das natürliche Alter.
Wahnsinn,
und
ja,
das, was außen dazukommt, ist de facto die durch Umwelteinflüsse und da trägt natürlich die Sonne einen riesen Anteil daran. Das sieht man dann eben.
Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Bräune, die einen schön macht, sondern es ist eher so das Nicht-Braunwerden, das einen zumindest im Alter dann länger jung
Sie
hält.
Sie sprechen ein wahres Wort gelassen aus.
Okay, alles klar. Das heißt, wenn man sich jetzt nicht unbedingt vor, also an Krebs denken möchte, um sich zu schützen, dann sollte man vielleicht daran denken, dass Sonne auch Falten macht.
Exakt.
Und das als Grund zumindest
Exakt.
Verwendet, um
und
sich zu schützen.
Und natürlich auch Sonnenbrand, der ja sehr unangenehm ist.
Ja, das stimmt. Jetzt haben Sie vorher auch schon was gesagt, nämlich das Wort Urlaub kurz in den Mund genommen. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Irrglaube. Man sagt, ja, im Urlaub, da schmiere ich mich natürlich ein. Hier bei uns in Österreich, na, da brauche ich mich doch bitte nicht ständig einschmieren. Wie ist denn das?
Also dazu ist zu sagen, dass die UV-Strahlen nicht immer gleich sind. Die Intensität der UV-Strahlen ist während des Jahres sehr unterschiedlich. Das heißt, man muss auch die Jahreszeit berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt März, April, die wir hinter uns haben, anschauen, dann ist es eher an den finsteren, kalten Tagen. Da laufen die Leute mit Liebe in die Sonne, was völlig normal ist, aber die angenehmen Temperaturen täuschen über die Strahlungsintensität hinweg. Das heißt, man kann auch bei bewölktem Himmel, niedrigen Temperaturen einen Sonnenbrand bekommen, denn die Strahlungsintensität ist oft relativ hoch, auch in diesen Monaten. Mai bis August, da ist die UV-Strahlung natürlich sehr intensiv. Die Haut braucht Schutz durch Kleidung, Schatten, vor allem in der Mittagszeit, so zwischen 11 und 15 Uhr. Das sind ganz alte Regeln, die viele der südlichen Nachbarn beherzigen. Sie sehen, also wenn sie an der oberen Adria am Strand sind, um die Mittagszeit kaum Italiener.
Nur Österreicher.
Das haben Sie gesagt. Aber das ist der Punkt. Die Sie haben einfach gelernt, sich zu schützen. September und Oktober, das ist gleich wie im Frühling. Das heißt, die Herbstmonate mit den niedrigen Temperaturen täuschen auch über die Stärke der UV-Strahlung hinweg. Und auch an den sonnigen Tagen sollte man die Mittagszeit möglichst im Schatten verbringen. November bis Februar. Im Großteil Österreich ist die UV-Strahlung in dieser Zeit sehr schwach. Da braucht man normalerweise keinen Sonnenschutz. Es sei denn, man hält sich auf den Bergen auf zum Skifahren. Es ist sonnig, weil da ist wichtig zu wissen, beim Skifahren wird natürlich das UV-Licht durch den Schnee, durch das Eis reflektiert und erhöht sich natürlich.
Klar.
Aber da ist es auch wichtig.
Das heißt, auch in Österreich sollte man die Sonnencreme dabei haben. Ob man am See oder wo auch sonst immer ist, beziehungsweise sich im Schatten aufhalten oder eben durch Kleidung schützen, wie Sie gesagt haben.
es spricht jeder, dass die Sommer heißer werden. Mhm. Wir haben früher Frühling, wir haben kaum mehr diese klassischen Übergangszeiten. Mhm. Das heißt, das Klima stellt sich so ein bisschen mediterran um. Mhm. Und das müsste sich auch ein bisschen in unseren mhm. Köpfen festsetzen. Denn wenn man nach Italien fährt, hat man das Sonnenschutzmittel dabei. Italien kommt halt mit dem ganzen Flair und der Sonne halt auch zu uns.
Sehr schön gesagt, ja. Genau, ein nächster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wir kennen das vielleicht eh, wenn man ein Make-up oder sonst eine auch oft schon normale Gesichtscremen, Feuchtigkeitscremen, die werben schon oft damit, dass sie schon quasi einen eingebauten Sonnenschutz oder einen Lichtschutzfaktor haben. Heißt es denn, also wenn ich Make-up trage, dann brauche ich gar nicht mehr einen Lichtschutzfaktor für mein Gesicht zu denken? Reicht das schon?
Das reicht nicht. Die meisten Feuchtigkeitscremen, die Sie angesprochen haben, haben Lichtschutzfaktoren 20 oder 30 inkludiert. Mhm. Und bei der Haut ist es so, man sollte zuerst die Feuchtigkeitscreme nehmen, dann den Lichtschutz oder wenn Sie eine Feuchtigkeitscreme mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor haben und dann erst das Make-up. Also das schön einziehen lassen und das Make-up drüber.
Das ist interessant.
Gesicht zu schützen ist wichtig, denn gerade der helle Hautkrebs tritt in einem hohen Prozentsatz, wenn man das Basalzellkarzinom nimmt, im Gesicht auf.
Mm. Aufs Thema Krebs, da kommen wir dann eh noch ausführlich auch dazu. Jetzt wollte ich noch einen Mythos mitnehmen rund ums Thema Einschmieren. Nämlich so diese Sorge, also wir wissen ja, Vitamin D wird produziert, wenn Sonne auf unsere Haut trifft. Und jetzt natürlich die Sorge, wenn ich mich ständig einschmiere, dann kann ich doch gar kein Vitamin D produzieren, oder?
Wie Sie richtig gesagt haben, das Vitamin D wird durch die UV-Strahlung und hier durch das UVB gebildet. Das heißt, das Provitamin B, das in der Haut gespeichert wird, wird dann umgewandelt und das ist wichtig für unsere Knochengesundheit. Denn das Vitamin D fördert die Aufnahme von Calcium und Phosphat in den Knochen. Mhm. Was aber auch noch eine Vitamin D-Wirkung ist, ist, dass es an Stoffwechselvorgängen beteiligt ist, bei der Bildung von Eiweißen und bei der Steuerung von Genen. Das heißt, es ist ein sehr wichtiges Vitamin. Mhm. Das heißt, die Sorge, wenn ich mich zu oft einschmiere, kann kein Vitamin D produziert werden, ist berechtigt. Man muss aber sagen, nach den derzeitigen Erkenntnissen genügt es, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz 2 bis 3 Mal die Woche, je nach Hauttyp, 15 bis 30 Minuten der Sonne auszusetzen.
Okay.
Das ist eine geringe Zeit. Das ist ein Spaziergang, wenn Sie so wollen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ausreichend. Wie gesagt, in den Sommermonaten. In den Wintermonaten ist die UV-Strahlung sowieso zu wenig intensiv und auch das UVB zu wenig intensiv. Das heißt, da hilft es gar nichts, 3 Stunden in die Sonne zu gehen, sondern da müsste man ein bisschen mit Vitamin D substituieren, wie wir sagen. Oder dass man das Vitamin D gerade als Frau dann zusätzlich einnimmt.
Einnimmt, genau. Das heißt aber, für Vitamin D muss ich mich nicht in der Sonne grillen, sondern reicht eine kleine Dosis schon aus.
Es reicht eine kleine Dosis, weil mit dem Grillen ziehe ich mir ja wieder die Schädigungen hinein.
Genau, hat eigentlich nur negative Effekte. Jetzt traue ich mich, ein Wort in den Mund zu nehmen, das Hautärzte, Hautärztinnen gar nicht gerne hören, nämlich das Wort Solarium. Vor dem Urlaub ins Solarium zu gehen, um quasi die Haut auf die Sonne vorzubereiten. Was sagen Sie dazu?
Also dazu ist zu sagen, dass die künstliche UV-Strahlung anders zusammengesetzt ist als die natürliche. Mhm. Für die Haut ist sie trotzdem nicht schonender. Denn wer meint, dass Solariumbräune bereitet der Haut wirksam einen Schutz vor dem Sonnenurlaub vor, der täuscht sich. Auch bei gut gebräunten Personen erreicht der UV-Eigenschutz nicht mehr als dieser Lichtschutzfaktor 4, maximal 6. Das Gesundheitsrisiko steigt mit der Gesamtdosis der UV-Strahlung. Das heißt, die Anzahl der Sonnenbäder, natürliche und künstliche zusammengerechnet, sollten 50 pro Jahr nicht überschreiten. Und wichtig ist es auch, Bestrahlungspausen einzulegen. Und dann ist mir besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass Solarium unter 18 Jahren in Österreich gesetzlich verboten ist, dass Personen mit heller Haut, also Hauttyp 1, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen, Personen mit vielen Muttermalen, mit auffälligen Muttermalen oder Personen, die viele Sonnenbrände in der Kindheit hatten oder schon Hautkrebs hatten, bitte das Solarium unbedingt meiden müssen. Unbedingt. Und auch Transplantationspatienten, die Medikamente nehmen, die das Immunsystem reduzieren, die haben ein hohes Hautkrebsrisiko. Oder Menschen, die Medikamente nehmen wegen entzündlicher Erkrankungen, Rheuma oder entzündliche Darmerkrankungen, die das Immunsystem runterregulieren. Bitte nicht ins Solarium.
Sehr guter Hinweis. Können Sie das noch einmal sagen mit den 50? Das habe ich jetzt, vielleicht können Sie das noch einmal erklären. 50 Sonnenbäder pro Jahr, ja. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Das heißt, dass man sich vermehrt der Sonne aussetzt. Das ist das, okay, was man als Sonnenbad versteht.
Sehr spannend. Ja. Okay. Das heißt, man kann eine Stricheliste machen. Oder vielleicht einfach sinnvoll drüber nachdenken, wie oft man in die Sonne geht. Jetzt kommen wir dann zum Thema Hautkrebs. Das ist ja Ihr Spezialgebiet. Kann man denn diese Gleichung aufstellen? Oder ich formuliere es wieder als Mythos. Je mehr Sonnenbrände ich habe, desto höher ist mein Hautkrebsrisiko. Also ist es die schiere Menge an Sonnenbränden, die das Hautkrebsrisiko steigert, oder spielen da noch andere Faktoren mit?
Also man muss sagen, dass Studien nur einen Zusammenhang zwischen Melanom und Sonnenbränden in der Kindheit gezeigt haben.
Okay.
Das heißt, das ist wichtig, dass gerade die Kinder gut geschützt sind, weil hier kann es durch die Sonnenbrände zu Erbschädigungen kommen, die sich später auswirken. Also dieser Zusammenhang ist gegeben. Aber starke UV-Strahlung erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem gutartigen Muttermal durch Mutationen auch einmal ein Melanom entstehen kann.
Okay.
Das ist aber nicht 1:1 die Strahlendosis.
Mhm.
Für den hellen Hautkrebs, also Basalzellkarzinom, Blattnepithelkarzinom, aktinische Keratose gilt, dass die Dauer der Sonnenexposition eine Rolle spielt. Mhm. Das heißt, Menschen, die sehr viel im Freien arbeiten, haben hier ein höheres Risiko.
Verstehe. Vielleicht können Sie kurz den Unterschied erklären zwischen einem Melanom und dem weißen Hautkrebs, weil man tut ja auch oft so, dass der weiße Hautkrebs ist mehr so ein kosmetisches Problem, so ein bisschen der Glaube. Wie unterscheiden sich die beiden und wie dramatisch ist auch ein weißer Hautkrebs im Vergleich?
Ich beginne mit dem Melanom. Das Melanom wird auch schwarzer Hautkrebs genannt und ist ein Tumor, der aus den Pigmentzellen entsteht, durch entweder aus einem Muttermal zu 50% oder es entsteht auf der gesunden Haut einfach aus der Tiefe kommend und man bemerkt, hoppla, da wächst etwas oder verändert sich etwas, was ich vorher nicht hatte. Das Melanom ist kein Alterstumor. Man findet es vermehrt im Alter, aber sie finden auch sehr jugendliche Patienten. Wir haben auch Patientinnen und Patienten unter 18 Jahre.
Wirklich?
Selten, aber es ist möglich.
Ach, schlimm.
Natürlich, das Risiko ist im Alter etwas höher. Mhm. Beim hellen Hautkrebs ist es natürlich abhängig von der Intensität und von der Dauer. Mhm. Und der helle Hautkrebs beginnt oft, wie Sie sagen, lästig als aktinische Keratose, einer Rauigkeit, die so ist, wie wenn man mit Schmirgelpapier drüber fährt, über die Haut. Mhm. Und das kratzt man weg, dann ist es wieder da. Also das ist etwas, wo man schon sieht, dass die Zellen sich teilen und vermehrt teilen. Und leider kann man nie genau sagen, welcher von diesen vielen aktinischen Keratosen dann wirklich in ein Plattenepithelkarzinom übergeht. Das heißt, man müsste alle behandeln.
Okay.
Und hier gilt, je früher, umso schonender ist die Behandlung. Ja. Und hier spreche ich von Cremen, von einfachem Wegkratzen. Also Dinge, die wirklich leicht und gut in jeder Ordination einer niedergelassenen Dermatologin oder eines niedergelassenen Dermatologen machbar sind. Wichtig ist, dass man darauf achtet und das wahrnimmt.
Gut, jetzt gehört ja zur Hautkrebsvorsorge auch dazu, dass man regelmäßig zum Hautarzt geht und sich seine Muttermale auch wirklich von einem Profi anschauen lässt. Jetzt gibt es aber auch so eine kleine Barriere, die ich jetzt auch als Mythos formuliert habe, nämlich zum Hautarzt gehe ich nicht, weil da bekomme ich eh keinen Termin.
Dem muss ich entschieden widersprechen. Die niedergelassenen Hautärztinnen und Hautärzte bieten mit der Auflichtmikroskopie eine schmerzlose frühdiagnostische Methode an. Und in vielen Fällen haben sie auch eine digitale Auflichtmikroskopie, wo sie Fotos speichern können. Mhm. Wer bei Verdacht auf Melanom keinen raschen Termin bei seiner Hautärztin oder seinem Hautarzt bekommt, kann sich vormittags an den Wochentagen auch an die Notfallsambulanz der Hautklinik wenden.
Mhm.
Wichtig ist abklären, die meisten Veränderungen sind harmlos, die meisten Tumore sind harmlos, aber man sollte ein Melanom nicht übersehen.
Mhm. Gibt es ein paar Eckpunkte, die man wissen sollte in Bezug auf sich verändernde Muttermale? Also was ist auf jeden Fall ein Warnsignal, also wenn es wie auch immer ausschaut? Was?
Ja, das ist diese sogenannte ABCDE-Regel. Das heißt, A ist Asymmetrie. Das heißt, wenn das Muttermal vorher rundlich war und auf einmal einen Ausläufer bekommt. Mhm. Ja. B ist die Begrenzung, wenn es ausfranst, eben anders ausschaut, als man es gewohnt ist. C ist Color, die Farbe. Mhm. Das heißt, es ändert die Farbe nicht unbedingt in schwarz, es kann in rötlich, in weiß, in vielen Farbtönen vorhanden sein. D ist der Durchmesser, das heißt, es wächst. Mhm. Und E ist Elevation, das heißt, es wächst auch in die Höhe.
Okay, okay.
Wichtig ist, auf Veränderungen achten.
Ja, das heißt, was würden Sie da für den Alltag empfehlen? Sollte ich mich wie oft oder zu welchen Gelegenheiten sollte ich meine Muttermale denn gut anschauen? Also gibt es da so ein paar Tipps für den Alltag?
Es gibt eine gute Broschüre, die Sonne ohne Reue heißt, von der österreichischen Krebshilfe. Und da findet man eine genaue Anleitung, dass man sich so einmal monatlich ein bisschen durchschaut. Und dasselbe gilt auch, diese Vorsorgeempfehlungen, was die Brust Gesundheit betrifft, etc.
Okay, das werden wir auf jeden Fall verlinken, diese Broschüre, und dann auch nochmal, aber einmal im Monat, haben Sie gemeint, wäre ein guter Abstand, dass man immer wieder
und
mal
immer
schaut.
Und immer wieder, wenn jemand sagt, du, ich habe dich länger nicht gesehen, aber das schaut irgendwie seltsam oder anders aus, dann sollte man dem Rechnung tragen.
Verstehe. Gut, zum Abschluss haben Sie noch einen spannenden Mythos mitgebracht, den ich auch zum ersten Mal gehört habe, muss ich gestehen, nämlich, dass die Schwangerschaft ein Zeitraum ist, in der es häufig zu Hautkrebserkrankungen kommt. Jetzt formuliere ich das so, wie es steht, nämlich in der Schwangerschaft verändern sich Muttermale, aber das ist doch ungefährlich.
Die Muttermale verändern sich in der Schwangerschaft, das ist korrekt. Es kommen auch neue Muttermale hinzu. Wenn sich allerdings ein Muttermal in diesen Punkten Symmetrie, Begrenzung, Farbe, Form verändert, muss dies abgeklärt werden. Und zwar ist es ganz wichtig, denn das Melanom ist der häufigste Tumor in der Schwangerschaft. Und er lässt sich auch in der Schwangerschaft problemlos für Mutter und Kind entfernen. Man wird es individuell mit der betroffenen Frau besprechen. Aber entscheidend ist, bitte nicht nach der Geburt mit sich verändernden Muttermalen, die potenziell bösartig sind, warten.
Mhm. Warum ist die Schwangerschaft eine Zeit, in der es zu Tumorerkrankungen, also Hauttumoren kommen kann? Was ist da der Hintergrund?
Da betrifft es eher das Melanom.
Ja.
Also nicht generell alle.
Okay.
Ja.
Mhm.
Und es ist halt eine Phase, wo sehr viel hormonelle Faktoren eine Rolle spielen, wo eine Wachstumsfaktor quasi vorhanden ist. Mhm. Und da ist es wichtig, einfach, wenn der Frau etwas auffällt, das auch zu artikulieren, auch dem Gynäkologen gegenüber. Ich habe den Eindruck, vielfach sehen wir Frauen auch nach der Geburt mit vielen Muttermalen, wo die Hebammen dann schon sagen, sie gehören angeschaut und so.
Spannend. Warum ist denn das eigentlich so? Das fällt mir jetzt gerade ein, dass man immer mehr Muttermale bekommt. Also hört das irgendwann wieder auf oder wie entstehen die eigentlich?
Die entstehen, indem Zellen unter der Haut sind, die einfach durch UV-Licht dann an die Oberfläche kommen, wachsen, sich verändern. Ein Muttermal ist ein dynamisches Gebilde. Es beginnt ganz klein, wächst und wir wissen alle, im Alter gibt es dann oft die fälschlich als Hexenwarzen bezeichneten alten Muttermale mit den Haaren heraus. Aber es ist etwas, was sich verändert, wächst und eigentlich dynamisch ist.
Verstehe.
Und viele Einflüsse, wie zum Beispiel Medikamente, die das Immunsystem herunterregulieren oder auch die Schwangerschaft, die können einen Einfluss haben auf diesen Lebensweg. Und im Alter kommen natürlich ab einem gewissen Alter, nach 45, 50 kommen kaum mehr Muttermale. Das heißt, wenn dann ein Muttermal kommt, sollte man auch, wie ich Ihnen gesagt habe, 50% der Melanome entstehen auf der sogenannten gesunden Haut, sollte man dann auch sehr rasch reagieren.
Ah, das ist interessant. Das heißt, eigentlich ist die Muttermalproduktion und Anführungszeichen mit 45 ungefähr
50
abgeschlossen.
Ja, ja.
Das heißt, da besonders wachsam sein, wenn dann was
Absolut,
Neues
vor allem im
auftaucht.
Alter. Ja, im Alter ist es ganz wichtig, auch in den Pflegeheimen. Viele werden oft am Rücken gewaschen, dann fällt der Pflegekraft das auf. Und hier ist es auch die große große Chance der digitalen Dermatologie oder auch der Teledermatologie, dass man eben dann ein Foto schickt, das begutachtet, dass halt mehr die Expertise zum betroffenen Menschen kommt und nicht der Mensch zum Experten oder zur Expertin.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Frau Professorin Erika Richtig, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für all die Antworten, die Sie mitgebracht haben. Unseren Hörern sage ich danke fürs Dabeisein und bleibt gesund.
Und einen schönen Urlaub.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da oder folgt uns auf eurer beliebtesten Podcast-Plattform. Wir sagen jedenfalls danke fürs Zuhören und bis bald.